The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche, denn heute ist Montag, der 16. März. Liebe den Andersdenkenden wie dich selbst. Darum soll es heute Morgen gehen, um den Zustand des Journalismus in Deutschland. Wir alle wissen ja, die Ränder sind überhitzt, die Mitte wirkt wie gelähmt. Und was eigentlich treibt zwischen alledem der Journalismus? Viele haben das Gefühl, er macht die Leser und die Hörer und die Zuschauer nicht mehr schlau, sondern nur noch traurig. Die Vermeidung jeglicher Mediennutzung. Die Amerikaner haben dafür schon ein Wort erfunden, Media Avoidance. Diese Nichtbenutzung von Medien bewegt sich auf einem Allzeithoch. Das ist kein Zufall. Die Traurigkeit, das Depressive wird industriell heutzutage hergestellt. Viele Verlage haben sich auf das Erzeugen von Erregungs- und Angstwellen verlegt. Sie wollen das Publikum nicht inspirieren, sondern erschrecken. Das neue Geschäftsmodell besteht aus der Monetarisierung von Angst.
Das mit der Erderwärmung, das geht schneller, als wir bisher angenommen haben. Und jetzt gibt es noch einen neuen Bericht, der sagt, wahrscheinlich wird noch alles viel schlimmer.
Deutschland am Abgrund. Die Wirtschaft steckt in der Rezession. Der Graben zwischen Arm und Reich wird immer größer. Die politische Stimmung am Tiefpunkt.
Hinzu kommt, wo früher Journalismus war, befinden sich heute die Klickstrecken der Werbeindustrie, die wie Tretminen in den Texten vergraben sind. Selbst renommierte Journalisten lesen in ihren Podcasts Reklametexte vor, die als sogenannte Host-Read-Ads als besonders wertvoll gelten. Glaubwürdigkeit wird nämlich hier gegen Geld getauscht, tja, unter Beibehaltung der eigenen Stimme.
Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Seit über 6 Jahren gehört AG1 fest zu meinem Morgen dazu. Ein Löffel ins kalte Wasser, kurz shaken und fertig.
Wir können das weiter Publizistik nennen, aber vielleicht wäre Prostitution ehrlicher. Alles kann man im fortgeschrittenen Kapitalismus kaufen, warum nicht auch den Journalisten und seine Kaufempfehlung. Zugleich grassiert in den TV-Studios ein moralischer Rigorismus. Viele glauben, die Probleme, Klima, Krieg, Armut sind so groß, so dringlich, dass man jetzt nicht mehr höflich sein darf mit dem, der anders denkt.
Kann man nicht im Ton respektvoll bleiben und zu politischen Kultur beitragen?
Nehmen Sie mir nicht übel, ich glaube, für einen respektvollen Ton ist es langsam mal zu spät.
Auf eine widrige Wirklichkeit mit Barschheit, mit Grobheit zu reagieren, ich würde sagen nein. Das stärkt den Journalismus auf keinen Fall und tut auch der Politik nicht gut. Der Glaube, im Namen des Humanismus sei auch das Inhumane erlaubt, ist von allem Irrglauben der düsterste. Der Journalismus muss auf einem Ton bestehen, der Diskurs, Dialog überhaupt erst möglich macht. We agree to disagree, wie die Engländer das nennen. Durch das permanente Kleindenken von Menschen, ja, nur weil sie anders denken, fühlen, leben, essen und jene subtile Diktatur der Bürokratie, die man über den Unternehmern und Unternehmerinnen errichtet hat, wird das einstige Wirtschaftswunderland entkräftet. Der Ast, an dem unser Wohlstand wuchs, gut gewachsen ist über die Jahrzehnte, dieser Ast ist dürr geworden. Ein Land entstand, in dem die Formulare länger und komplizierter, die Nachzahlungen umfassender und die Bürokraten mächtiger werden, bis jeder dann die Hand in der Tasche des anderen stecken hat. Autoritär karitativ könnte man diese Herrschaftsform nennen. Zumindest ist das ja vielleicht mal eine deutsche Innovation. Der Journalismus muss in dieser Situation seinen Job machen, zuhören, ausreden lassen, in Alternativen denken, Minderheiten ermutigen. Und das Ganze mit Wortgewandtheit gepaart mit Mutterwitz und eben nicht im Ton des Predigers. Wir wissen, ein Land ohne Journalismus führt zu einer finsteren Ohnmacht der Gesellschaft. In so einem Land bleiben dann die Machtverhältnisse im Dunkeln. Höchste Zeit also für Selbstkritik und, ja, der Versuch einer Revitalisierung des Journalismus. Höchste Zeit für einen, so nenne ich es, ästhetischen Journalismus. Dazu 7 Gedanken, die ich im schriftlichen Morning Briefing ausführlicher beschreibe aber hier in aller Kürze meine Thesen zum ästhetischen Journalismus. Erstens, Widerstand gegen die mediale Erschöpfung. Der ästhetische Journalismus versteht die Zurückhaltung vieler Menschen nicht als Rückzug aus Desinteresse an Politik und Wirtschaft und Gesellschaft, sondern als Sehnsucht nach einem medialen Raum, der sie eben nicht erschöpft. Guter Journalismus traut der Zukunft eben alles zu, auch das Beste. Zweite These, Negativismus überwinden. Denn Negativismus vergiftet uns. Und ich garantiere Ihnen, die Apokalypse wird auch zu unseren Lebzeiten nicht eintreten. Die Zeit, in der wir leben, ist schon deshalb die beste aller Zeiten, weil es unsere ist. Eine andere haben wir gar nicht. Dritte These, Angebote zum Selberdenken. Das ist die Aufgabe von Journalisten. Die Antwort auf das sprachlich Derbe und geistig Arme im medialen Diskurs muss ein Journalismus sein, der eben nicht selber auch barsch und böse, nicht willkürlich und wahnsinnig ist, sondern der andere ausreden lässt, gerade auch dann, wenn sie vielleicht nicht unseren Ton treffen.
How we explain that when someone is cruel or acts like a bully, you don't stoop to their level. No, our motto is, when they go low, we go high.
These 4, der ästhetische Journalismus entdeckt die Schönheit neu. Mit Schönheit, auch der schönen Sprache übrigens, bekämpfen wir das Hässliche. Der Journalist, der ästhetische Journalist, hat eben Spaß am Rhythmusgefühl und er hat Lust auf die Nuance. Auch die Fähigkeit zur Selbstironie sollte er besitzen. Der gute Journalist spricht nicht mit feuchter Aussprache. Er zwinkert. These 5. Der Zweifel. Wir sollten ihn nicht nur aushalten, sondern kennenlernen. Tja, vielleicht ihn sogar zelebrieren. Denn die Gewissheit, dass alles so ist, wie es ist, sichert den Status quo. Keine Frage. Der Zweifel aber sichert den Fortschritt. Irgendwann hat einer nämlich an der Sinnhaftigkeit des Status quo gezweifelt, an der Sinnhaftigkeit der Pferdekutsche. Und aus diesem Zweifel wurde das Auto. Irgendwann hatte einer die Idee, dass die Kinder vielleicht nicht auf den Kartoffelacker am Vormittag gehören, sondern in eine Schule. Aus dem Zweifel entsteht Fortschritt, immer wieder neu. These 6. Eine Brücke zeigen und nicht nur den Graben. Ein inspirierender Journalismus erkennt die ästhetische Verpflichtung, nicht immer nur den Abgrund zu vermessen, sondern auch die Brücke zu zeigen, die über diesen Abgrund führt. These 7, Zuneigung zu denen, die anders denken. Das ist vielleicht das Schwerste von allem. Der ästhetische Journalismus setzt Hingabe voraus, Ehrfurcht vor der Wahrheit, aber eben auch Zuneigung zu jenen, die anders denken, fühlen, leben, wählen. Dieser Satz gehört vielleicht in die Unterzeile jedes Zeitungstitels. Liebe den Andersdenkenden wie dich selbst. Ich meine diesen Anspruch ernst, und zwar sehr ernst. Und deshalb darf der Zugang zu einem neuen Journalismus nicht von der Größe des Geldbeutels abhängen. Wir bei The Pioneer verlieren lieber Geld als ihr Vertrauen. Den Satz habe ich geklaut von Robert Bosch übrigens. Also, ich will ja nur sagen, alle, die in dieser Woche neu dazukommen, tun das zu einem Preis, den Sie selbst bestimmen. Denn niemand, wirklich niemand, kann Ihr Bedürfnis nach Information, Inspiration und auch die finanziellen Möglichkeiten besser beurteilen als Sie selbst. Ich möchte doch, dass wir den Journalismus erneuern und ich möchte, dass wir das gemeinsam tun. Alles Weitere in den Shownotes und auf thepioneer.de. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Hans-Joachim Kümpel ist Geophysiker und bereichert uns heute Morgen mit einem wichtigen Beitrag zum Thema Energiepolitik. Mit ihm spreche ich jetzt gleich über das kontrovers diskutierte Fracking und warum die deutsche Abneigung dagegen so verdammt widersprüchlich ist.
Man kann es auch fast als schizophren bezeichnen.
Anne Schwedt an der Wall Street erklärt, was wichtig wird an der Börse in dieser Woche und wir erinnern uns wahrer Worte von Helmut Schmidt. Ja, und dann lernen wir noch, warum ausgerechnet der Boxsport politisch seiner Zeit so weit voraus war. Die Antwort auf eine dringende Frage unseres Industriestandortes hier in Deutschland liegt viele Kilometer unter der Erde. Es ist nämlich die Frage, wie soll Deutschland eigentlich seinen Energiehunger stillen, wo doch das billige Russengas versiegt ist und wir die Atomkraftwerke freiwillig abgeschaltet haben. Die Antwort könnte lauten Fracking. Das ist für viele ein Reizwort. Beim Fracking wird nämlich mit Hochdruck eine Flüssigkeit, angereichert mit Chemikalien, in den Boden gepumpt. Fracking ist verboten in Deutschland, denn es hat in der Politik mehr Gegner als Befürworter. Für die Gegner ist Fracking Teufelszeug, versaut Klima, Umwelt, das Grundwasser. Dieselben Leute finden es nicht so schlimm, dass wir mit großen Tankern aus den USA das gefrackte Flüssiggas, das berühmte LNG, Robert Habeck hat die dazugehörigen Terminals eingeweiht, importieren. Das stört niemanden. Kurios eigentlich. Aber aktuell dreht sich der Wind scheinbar. Das Beratergremium im Wirtschaftsministerium von Katharina Reiche fordert, dass man sich das Ganze nochmal gründlich anschaut. Wissenschaftlich und ohne Scheuklappen. Und mit diesem Wunsch, das Ganze nochmal neu anzuschauen, ist die Ministerin nicht allein. Professor Hans-Joachim Kümpel ist Geophysikprofessor und war von 2007 bis 2016 Präsident der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Der Mann sagt, Fracking hier in Deutschland wäre sinnvoll und richtig. Der Mann ist einer der Besten seines Fachs und er hat Argumente. Argumente, von denen ich denke, wir sollten sie kennen. Die ganze Version dieses Gesprächs können Pioneers auf unserer Seite hören, ab jetzt. Aber Auszüge für den eiligen Hörer und die eilige Hörerin gibt es hier und jetzt. Einen schönen guten Morgen, Professor Hans-Joachim Kümpel.
Schönen guten Morgen, Herr Steingart.
Alle reden über Energieknappheit, auch in Deutschland. Wir exportieren eigentlich nichts mehr, sondern importieren vor allem Flüssiggas aus den USA. Ist das eigentlich nötig? Haben wir dieses Zeug nicht selber?
Oh ja, wir hätten tatsächlich enorm viel eigenes Erdgas, sehr viel mehr, als wir derzeit fördern. Um mal zwei Zahlen zu sagen, unser Jahresverbrauch liegt bei etwa 80 Milliarden Kubikmeter. Wir fördern derzeit aus eigenen Quellen 4 Milliarden Kubikmeter. Das wird jährlich weniger um 10%, weil die konventionellen Vorräte zurückgehen. Wir hätten aber im Untergrund, und das sagen uns die geologischen Daten, die wir haben und die bei den geologischen Landesämtern vorliegen, etwa 1.000 Milliarden Kubikmeter im Untergrund, davon etwa 800 Milliarden für Erdgas aus Tonsteinen und Schieferton, das sogenannte Schiefergas, und etwa 200 Milliarden Kubikmeter aus Kohleflözen, sogenannte Flözgas.
Aber sagen Sie mal ins Verhältnis gesetzt, wie viel verbrauchen wir pro Tag an Gas in Deutschland und in welchem Verhältnis dazu steht das, was in unseren Lagerstätten sich offenbar verbirgt?
Ja, ich glaube, ich habe mal überschlagen, wir brauchen etwa pro Person, wenn man das runterrechnet, einige Kubikmeter Erdgas. Das ist jetzt persönliche Haushalte, das ist Industrie und so weiter und so fort. Aber entscheidend sind schon die Jahresverbräuche. Also Eigenförderung 4 Milliarden, Bedarf 80 Milliarden, das heißt 76 Milliarden, die Differenz importieren wir.
Und jetzt sagen Sie, wir haben diese 76 Milliarden Kubikmeter, die hätten wir auch.
Die werden importiert derzeit, teilweise per Pipeline, teilweise, und das eben zunehmend seit dem Überfall von Russland auf die Ukraine, aus Übersee, LNG, das meiste kommt da von den USA. Da wir vor etwa 20 Jahren noch 20 Milliarden Kubikmeter selber gefördert haben, ließe sich ein solches Niveau auch relativ bald wieder erreichen, wenn wir es denn wollten.
Aber warum wollen wir es nicht? Was hindert uns?
Ja, es hindert uns ein Fracking-Verbotsgesetz oder ein Gesetz zum das Verbot des kommerziellen Frackings. Die Gewinnung von Erdgas aus Schiefergasformationen und Kohleflözen.
Aha, warum sagen Sie nochmal, was das bedeutet? Fracking ist eine Methode, die im Volke als gefährlich gilt und deswegen ja auch verboten ist. Aber beschreiben Sie uns nochmal, was genau ist Fracking?
Fracking sorgt dafür, dass Gestein, in dem ein Rohstoff enthalten ist, aufgelockert wird. Im klassischen Bergbau macht man das mit Sprengstoff. Wenn das Gestein gelockert ist, kann man es abraumen und zur Oberfläche bringen. Im Bohrlochbergbau nutzt man Wasser unter hohem Druck, was in den Untergrund gepresst wird mit einigen Zusätzen. Und dort wird eben auch durch das eingepresste Wasser das Gestein aufgelockert und gibt so den Weg frei für, wir sind jetzt beim Thema Erdgas, für Erdgas, das in diesem Gestein noch vorhanden ist.
Okay, diese Substanz, Sie sagten das so harmlos, da wird noch was eingebracht ins Wasser, da sagen die Kritiker, das sind Chemikalien, eine Chemikalie, die das Trinkwasser kaputt macht.
Also wir haben 95% Wasser etwa, dann kommt noch Sand dazu als Stützmittel, um die kleinen Risse, die man erzeugt, offen zu halten. Und dann die chemischen Zusätze, die sorgen dafür, dass die Reibung über lange Bohrstrecken eben gering ist, dass man kein Mikrobenwachstum hat bei den Temperaturen. Wir haben ja höhere Temperaturen im Untergrund und so einiges mehr. Korrosion will man auch nicht haben im Bohrgestänge beziehungsweise in der Verrohrung. Dazu dienen die chemischen Zusätze. Aber um das eben auch mal zu sagen, das Gemisch, was dann in den Untergrund gebracht wird, hat bei uns die Wassergefährdungsklasse 1. Und Wassergefährdungsklasse 1, um das anschaulich zu machen, ist die gleiche Wassergefährdungsklasse, wie Schwimmbadwasser hat. Das heißt, das ist nicht wirklich gefährlich. Was da erzählt wird, zum Teil an hochtoxisch und so weiter, das ist maßlos überzeichnet.
Die Frage ist, warum kam es eigentlich in Deutschland zum Verbot des Frackings? Professor Kümpel sieht verschiedene Gründe. Es gab auch politischen Druck, sagt er, zu Zeiten, als der Kreml noch unser Geschäftspartner war in Sachen Gas.
Es gab Interessenten für ein Fracking-Verbot. Und zwar von verschiedenen Seiten. Ohne jetzt allzu lang auszuholen, gab es damals 2013, 2014 bis 2017 Planungen für Nord Stream 2. Von der Regierungsseite aus wollte man keine Konkurrenz zu Nord Stream 2. Das wurde tatsächlich auch unterstützt durch Gazprom und Russia Today, also russische Medien. Wurde über jede Fracking-Demonstration bei uns berichtet und denen auch Rückhalt gegeben und unterstützt und gesagt, das dient ja eigentlich nur irgendwelchen Firmen und die Umwelt wird danach geschädigt und das sind dann die Hinterlassenschaften, die alle zu tragen haben. Also es war eine sehr, sehr einseitige Berichterstattung.
Das heißt, Sie sagen, die Lobby des Russengases sozusagen war so stark und so wirkmächtig, dass sie das Fracking tabuisiert, auch dämonisiert hat, um ihre eigenen Pipelines gefüllt zu halten.
Sie war wirksam als dämonisierender Fakt, aber entscheidend war, was eben die deutsche Politik daraus gemacht hat. Wir hatten eine große Koalition. In der Koalition vorher, Schwarz-Gelb, gab es schon einen Kabinettsentwurf zur Abstimmung, der ein umweltschonendes Fracking-Verfahren zuließ in Deutschland. Ist aber nicht zur Abstimmung gekommen. Dann kam die GroKo und dann gab es offenbar sehr deutlichen Einfluss auch von der SPD, von den Regierungsbeteiligten der SPD, die eben auch Interesse hatten, Nord Stream 2 durchzubringen. Inwieweit Gerhard Schröder als Altkanzler da noch eine Rolle gespielt hat, will ich mal dahingestellt lassen. Aber es ist natürlich ein Interessenskonflikt gewesen, auch für ihn als Gazprom-Vertreter.
Aber jetzt, Herr Kümpel, ist doch dieses Interesse ist ja sozusagen tempi passati. Das ist ja vom Tisch. Diese Pipelines funktionieren nicht mehr, auch weil wir es gar nicht mehr wollen und so weiter. Ein Teil unserer Energieverknappung, die wir selbst herbeigeführt haben nach dem Angriff auf die Ukraine. Also insofern ist Fracking, würden Sie sagen, jetzt wieder auf der Tagesordnung?
Die Allianz gegen Fracking bestand nicht nur aus Regierungsvertretern, sondern auch von beispielsweise der Partei Bündnis 90 Die Grünen, die das als identitätsstiftendes Kriterium für sich erkannt haben. Es gab viele Umweltverbände, NGOs aus dem Umweltbereich, die das genutzt haben. Das ist sehr deutlich zu sehen an einfachen Bildern, Prinzipskizzen, die dann überzeichnet worden sind. Da sind angsterheischende Darstellungen oft und die sind sehr wirkmächtig. Die Macht der Bilder ist da nicht zu unterschätzen.
Wie groß sind die Mengen im Verhältnis gesetzt nicht zu unserem jetzigen Verbrauch, sondern zu dem, was wir in Amerika kaufen? Könnten wir die amerikanischen Importe, die wir jetzt mit den LNG-Terminals hier anlanden lassen, könnten wir die substituieren, ersetzen?
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Gesichtspunkt. Wir beziehen meines Wissens LNG aus Übersee, überwiegend USA, in Größenordnung von 20 bis 25 Milliarden Kubikmeter. Aber nehmen wir mal die 20 Milliarden Kubikmeter. Damit 20 Milliarden Kubikmeter bei uns ins Erdgasnetz eingespeist werden können, müssen in Übersee 25 Milliarden Kubikmeter gefördert werden. Warum 5 Milliarden Kubikmeter mehr? Weil es ein energetischer Aufwand betrieben werden muss, das geförderte Gas zu verflüssigen, zu transportieren von Übersee zu uns und dann zu regasifizieren. Und das allein zieht etwa schon 20% des Energieinhalts weg, sodass wir aus Klimaschutzgründen gesehen mit deutlich weniger Erdgas auskommen könnten, wenn wir es bei uns selber fördern. Die Vorräte sind da. Und für diesen Teil auf LNG verzichten können. Ich will nicht sagen, LNG hat seinen Platz in der Weltwirtschaft, das ist unbestritten. Aber ein Land wie wir, das diese Vorräte hat bei uns, könnte zum Klimaschutz sehr viel beitragen, wenn es diese Vorräte nutzt und dafür auf LNG anteilig verzichtet. Und um auch da mal eine Zahl zu sagen, wir könnten pro Jahr etwa bei 20 Milliarden Förderung könnten wir 10 Millionen Tonnen CO2 vermeiden. Da ist noch nicht eingerechnet der sogenannte Methanschlupf oder Methanlecks, die wir bei uns sehr gut kontrollieren. In Übersee haben wir da keine Kontrolle drüber und keine Übersicht. Auch da kommen nochmal 5 bis 8 Millionen Tonnen CO2 hinzu. Zusammengenommen, wir könnten pro Jahr etwa 18 Millionen Tonnen CO2 einsparen, vermeiden, wenn wir unsere Ressourcen, Schiefergas- und Flüssiggasressourcen, nutzen würden. Und das ist irgendwie auch so, man kann es auch fast als schizophren bezeichnen. Wir kümmern uns an anderer Stelle um jede Tonne CO2, aber hier wird gar nicht geredet über die Möglichkeit, 10 bis 20 Millionen Tonnen CO2 einzusparen, übrigens so viel wie die gesamte deutsche Zementindustrie in einem Jahr.
Das ganze Gespräch zu diesem spannenden Thema, wie gesagt, finden Sie unter dem Link in den Shownotes dieses Podcasts. Und wer mitreden will zu dieser sehr wichtigen Energiefrage in Deutschland, ich finde, der sollte sich dieses Gespräch mit diesem Experten anhören.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da wird man hellhörig angesichts dessen, was man da aus Washington, aus dem Weißen Haus so fordert. Donald Trump hat im Kontext des Iran-Krieges bei True Social nämlich geschrieben, die Länder der Welt, die Öl durch die Straße von Hormuz erhalten, müssen sich um diese Passage kümmern und wir werden helfen. Zitat Ende. Die US-Marine soll bald Öltanker durch die Meerenge eskortieren und Trump fordert also in diesem Post andere Staaten auf, bei der militärischen Absicherung zu helfen. In Deutschland stößt er damit auf taube Ohren. Der Verteidigungsminister hat schon am Freitag einem europäischen Militäreinsatz zur Sicherung der Straße von Hormuz eine Absage erteilt. Er sehe nicht, Zitat, was europäische Fregatten dort unten noch ausrichten können. Zitat Ende. Der Kanzler sagt, Deutschland ist nicht Teil dieses Krieges und wir wollen es auch nicht werden. Zitat Ende. Hoffentlich bleibt es dabei, wir haben in diesem Konflikt in der Tat nichts verloren, wir haben aber viel zu verlieren. Ich halte es an dieser Stelle mit Helmut Schmidt, der in seiner Zeit klargemacht hat, dass deutsche Außenpolitik gerade in diesem Minenfeld in Nahost sich nicht anzubieten, sondern rauszuhalten hat.
Das stimmt, wir sind mit Israel befreundet, aber wir sind auch mit Saudi-Arabien befreundet und auch mit Ägypten. Und auch mit Jordanien und mit anderen. Und wenn das zwischen denen zum Konflikt oder Krieg kommt, was machen wir denn mit den von Ihnen vorgeschlagenen Garantien? Helfen wir dann beiden gegeneinander? Wir sollen uns raushalten aus fremden Kriegen, wenn es irgend geht. Wir haben uns nicht anzubieten.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist der Bitcoin wieder ein großes Thema und Anne Schwedt in New York, tja, die weiß mehr als wir hier und deshalb schalten wir zu ihr einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, der Bitcoin meldet sich in dieser Kriegs- und Krisenphase tatsächlich gerade zurück und das Spannende ist, er läuft vielen klassischen Anlageklassen gerade davon. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat Bitcoin rund 8% zugelegt. Allein in der letzten Woche waren es etwa 5%. Die meisten Gewinne in nur 24 Stunden. Währenddessen liegen S&P 500, Nasdaq und auch Gold seit Kriegsbeginn jeweils im Minus, also deutlich schwächer als die Kryptowährung. Aktuell wird ein Bitcoin um die $72.000 gehandelt, bleibt damit aber immer noch mehr als 40% unter seinem Rekordhoch von gut $126.000 aus dem Oktober. Spannend für viele Profis ist jetzt auch gerade weniger der absolute Kurs, sondern die Rolle im Portfolio. ETF-Anbieter wie ProShares betonen, dass sich Bitcoin seit Kriegsbeginn von Aktien und Gold abgekoppelt hat und damit wieder als Diversifier funktioniert, also als Beimischung, die sich anders bewegt als der Rest des Depots. Andere Marktbeobachter sprechen aber trotzdem von einem Kryptowinter, also sehen die aktuelle Stärke eher als Bodenbildungsphase nach dem Absturz der letzten Monate, Gabor.
Anne, was wird noch wichtig in dieser Woche?
Also in dieser Woche stehen für die Märkte gleich mehrere große Themen an, von der Notenbank bis zur Tech-Bühne. An erster Stelle natürlich die Notenbank. Am Mittwoch entscheidet die Fed über den Leitzins. Erwartet wird zwar, dass sie die Zinsen unverändert lässt, aber alle hören ja genau hin, ob Jerome Powell bei seiner Pressekonferenz irgendwelche Hinweise gibt, wann und wie schnell es mit Zinssenkungen weitergehen könnte. Zusätzlich kommen mit dem Produzentenpreisindex auch nochmal frische Inflationsdaten rein, die das Bild da abrunden. Dazu gibt es eine echte Tech-Woche. In San Jose startet NVIDIAs GTC-Konferenz, wo auch Konzernchef Jensen Huang gemeinsam mit Schwergewichten wie Microsoft, Meta und Tesla die nächste KI-Welle ausruft. Aussagen von dort könnten nicht nur NVIDIA bewegen, sondern auch andere Chipwerte wie AMD, TSMC, Broadcom oder Intel. An der Unternehmensfront wird es auch noch zusätzlich Zahlen von Micron, FedEx, Alibaba, Lululemon und General Mills geben, die ja auch alle Einblicke von Speicherchips über globalen Handel bis hin zum Konsum geben. Und dann droht zum Wochenausklang nochmal zusätzliche Volatilität. Am Freitag ist nämlich wieder Hexensabbat. An dem Tag verfallen eine ganze Reihe von Optionen. Das sorgt für extra Schwankungen, zumal gleichzeitig auch die WTI-Öl-Futures auslaufen. Und das Ganze inmitten dieser jetzt schon extrem volatilen Phase am Energiemarkt.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass ausgerechnet der Boxsport ein Stück weit emanzipierter war als der Rest der Gesellschaft. Nellie Saunders und Rose Harland heißen die beiden Frauen, die heute vor genau 150 Jahren den ersten offiziellen weiblichen Boxkampf gekämpft haben. Und zwar im Harry's Hill Theater in New York. Da traten die zwei gegeneinander an, wobei es sich eher um eine Art Showkampf gehandelt haben soll, so die Zeitungsberichte von damals. $200 soll es gegeben haben. Nellie Saunders habe gewonnen, das Recht zu wählen im Übrigen, also den amerikanischen Präsidenten oder Kongressabgeordneten zu wählen, das kam erst später. Boxen war gleichberechtigt, als das Bürgerrecht an demokratischen Wahlen teilzunehmen den Frauen noch vorenthalten wurde. Berühmt wurden in dem Sport am Ende dann trotzdem nur die Männer. Leute wie Muhammad Ali und Joe Frazier zum Beispiel. 1971 kämpfte Ali gegen Frazier im Fight of the Century. So hat man das damals genannt. Beide waren bis zu ihrer Begegnung ungeschlagen. Diese erste Partie entschied dann Joe Frazier für sich. Insgesamt dreimal trafen die beiden aufeinander. Es entstand eine jahrelange Rivalität. Das dritte und letzte Treffen der beiden Boxgiganten fand im Jahr 1975 statt. Das war dann der Höhepunkt im Thriller von Manila. Den gewann im Übrigen Muhammad Ali nach Punkten. Auch wenn die Frauen früh schon dabei waren beim Boxen, so ist es doch vielleicht ganz gut, dass es am Ende eine Männersache wurde. Gleichberechtigung ist großartig, es heißt aber ja nicht, dass Frauen jeden Unsinn, jeden Wahnsinn, auch jeden Gesundheits-, nicht gerade förderlichen Wahnsinn mitmachen müssen, wie die Männer zum Beispiel sich vor Publikum auf die Nase hauen. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen und freuen Sie sich auf meine Kollegin Carina Mössbauer, denn die wird Sie morgen aus diesem Studio an diesem Mikrofon begrüßen. Für heute
war's das von mir. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.